Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five-Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finestfive sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Um die lange Anreise ins Breisgau beneide ich meinen Kollegen Robert Fabich jetzt nicht unbedingt, um das Spiel beim SC Freiburg allerdings schon. Bevor die Kiezkicker am Sonnabend aber in Freiburg antreten, sprechen wir mit einem Gast, der den Weg von Freiburg nach Hamburg und zurück ganz genau kennt. Und vorher stellen wir uns aber selbst vor, ich bin Max und in der heutigen Millern Talk Folge begrüße ich jetzt erstmal meinen Co-Piloten Carsten Harms. Moin Carsten.
Moin Max.
Und jetzt auch unseren Gesprächspartner aus Freiburg. Moin Johannes Flum.
Moin Max, moin Carsten, Grüße nach Hamburg.
Ja, das Moin geht dir noch sehr gut über die Lippen, merke ich, wobei in Freiburg ist die Begrüßung eigentlich ja eine andere, oder?
Ja, das stimmt. Also hier begegnet mir ein Arbeitskollege aus Bremen immer wieder mit Moin und da freue ich mich total. Dann kann ich das nochmal auspacken, aber sonst ist es eher ein Hallo oder ein Servus.
Ja, von 2017 bis 2020 warst du auf dem Kiez bei St. Pauli tätig, hast dort in der zweiten Liga gespielt und auch wenn du jetzt nicht mehr auf dem Platz stehst und jetzt zurück in Freiburg bist, ist es wahrscheinlich trotzdem ein besonderes Spiel für dich, was da am Wochenende wartet, oder?
Absolut, ich freue mich total, dass St. Pauli den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Ich fieber mit diesem Verein ja immer noch sehr mit, weil ich einfach eine unfassbar schöne Zeit hatte, eine intensive Zeit. Wir haben uns damals auch gewünscht, ins Oberhaus zu kommen. Das haben wir leider nicht erreicht. Aber weil es so eine tolle Zeit war, weil es tolle Menschen waren, die ich da kennenlernen durfte, fieber ich da immer noch mit. Und die Verbindung zu Hamburg ist immer noch da, zur Stadt und auch zum Verein.
Ja. Seit 2 Jahren bist du jetzt Nachwuchstrainer beim SC Freiburg. Darüber wollen wir später noch sprechen. Zunächst blicken wir doch noch mal kurz auf diese Zeit in Hamburg, von der du eben auch gerade gesprochen hast. Am Ende, du warst ja im Januar 2017 gekommen, in einer Winterpause, als es auch nicht so gut lief für St. Pauli, dann gab es eine gute Rückrunde. Die Endplatzierungen waren dann, habe ich mir aufgeschrieben, Platz 7, Platz 12, 9 und 14. Dann am Ende 2020 im Sommer. Warum hat es in der Zeit dann nie mal so richtig geklappt, so wie es jetzt zuletzt bei St. Pauli geklappt hat?
Ja, das ist eine ganz gute Frage, Carsten. ich würde sie gerne beantworten können. Ich glaube, wir waren insgesamt leider viel zu unbeständig. Wir hatten dann, ich bin im Winter gekommen, weiß ich noch, unter Ewald Lien. Ne? Das hört sich schon so nach Zeitalter an oder also sehr, sehr weit her. Aber hatten wir waren wir im Rücken zur Wand und ich hatte aber total Bock auf dieses Projekt und dann haben wir eine sensationelle Rückrunde gespielt. Das war damals, glaube ich, die beste der Vereinsgeschichte und wollten diese Energie, die wir da aufgebaut haben, die wir hatten, dann mitnehmen und hatten dann aber einfach die nächsten Jahre dann immer eine gute Rückrunde und eine schlechte Vorrunde oder auch andersrum und waren da einfach nicht beständig genug und das muss man einfach sagen, das lag dann natürlich, ja, wie es immer im Fußball so ist, am Trainerteam mit der Mannschaft. Wir haben es einfach nie hinbekommen und das ist schade. Wir hatten dann auch mal Zeiten unter Markus Kauczynski, da waren wir immer zwischenzeitlich auf Platz 2, auf 3 in der Winterpause, auf, glaube ich, Platz 2 noch damals und total motiviert für die Rückrunde, aber wir haben es dann, ja, aus unterschiedlichen Gründen leider nicht hinbekommen und das war so ein großer Wunsch damals auch von mir, bei so einem ganz besonderen Verein. Ich bin gekommen, eben wie gesagt, weil es war damals nicht einfach und habe mir das Ziel gesetzt, dann über die nächsten Jahre dann mit der Mannschaft dann mal ins Oberhaus zu kommen. Und das ist uns leider verwehrt geblieben.
Wenn du jetzt so die Aufstiegsfeierlichkeiten, die St. Pauli in diesem Jahr erleben durfte, auch vielleicht in Freiburg ein bisschen mitbekommen hast, schwingt da so ein bisschen Wehmut tatsächlich mit, dass du das selber nicht miterleben durftest oder freust du dich trotzdem für den Verein?
Ja, ist so ein Mix, du hast schon richtig angesprochen. Ein bisschen wehmütig war ich schon. Das war so immer ein bisschen auch das Ziel, weil immer alle Leute davon gesprochen haben. 2010 war, glaube ich, der letzte Aufstieg. Oder 2009, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
2010, ja.
Mhm. Ja, da waren 100.000 ums Stadion rum und am Kiez unterwegs. Und das war natürlich Motivation, das wollten wir erreichen, aber haben es nicht. Und ich habe die Feierlichkeiten von diesem Sommer aber verfolgt. Und es sind ja ein paar Freiburger Jungs, die ich auch begleiten durfte. Und ich habe zu dem einen oder anderen Funktionär noch Kontakt. Und da freut man sich. Und das hat man sich natürlich angeschaut. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass St. Pauli jetzt die Nummer 1 in der Stadt ist und dass sie einfach diese Feier endlich mal wieder erleben durften.
Ja, du hast den ersten Trainer bei St. Pauli schon genannt. Ewald Lien war es dann noch. Der wurde dann ja quasi im Sommer technischer Direktor. Die weiteren Trainer dann Olaf Jansen, der dann vom Co-Trainer zum Cheftrainer aufstieg, Markus Kauczynski und dann zum Schluss noch Jos Luhukay. 4 Trainer in 3,5 Jahren ist ja auch schon eine ganz schöne Quote, wenn man das gerade mit Freiburg vergleicht und weiß, wie lange Christian Streich da tätig war. Von diesen 4, von wem hast du jetzt am meisten mitgenommen für deine künftige Tätigkeit oder jetzige Tätigkeit?
Ich denke, ich habe von allen was mitgenommen. Das werde ich jetzt aber hier auch nicht ausführen. Aber ich finde, man kann von jedem Trainer was mitnehmen und jeder hat seinen eigenen Stil und jeder hat seine eigenen Visionen und vielleicht auch Prinzipien. Und ich finde, man kann, das ist ja dann, das liegt ja dann einfach in Tour der Sache, dass man manche Sachen gut findet, weil man sich mehr damit identifizieren kann und bei manchen weniger. Aber ich finde schon, dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke und denke, dass ich von jedem Trainer einfach Sachen mitnehmen kann und die dann vielleicht auch selber in meinen Weg einbauen kann. Und deswegen will ich es gar nicht werten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich Ewald Lien schon ganz, ganz besonders finde. Er ist einfach ein Unikat und bin total dankbar, dass ich damals, war auch ein Mitgrund, dass ich gekommen bin, dass ich ihn nochmal miterleben durfte. Und genau, besonderer Mensch. Und deswegen war es auch unter ihm eine besondere Zeit.
Man lernt vermutlich auch, was man nicht mitnehmen möchte, ne? Wo man sagt, also so wie der das macht, das mache ich auf gar keinen Fall.
Hast du recht, genau. Also da würde ich auch sagen, da habe ich auch Erfahrungen gemacht. Aber die müssen ja auch sein, es kann nicht alles gut laufen unter Trainern. Aber da würde ich auch sagen, das eine oder andere würde ich versuchen, anders zu leben. Aber danach ist es immer leichter und viel konjunktiv. Ich bin jetzt auch noch kein Mannschaftstrainer, deswegen, ich habe mir Notizen gemacht und werde mal schauen, in ein paar Jahren und überprüfen, was ich mitgenommen habe und was nicht.
Nicht mehr miterlebt hast du Fabian Hürzeler, der, glaube ich, genau zu dem Zeitpunkt gekommen ist, erst als Co-Trainer, als du dann gegangen bist. Jetzt ist er in der Premier League, sorgt dort für Furore, St. Pauli sensationell zum Aufstieg geführt. Hast du ihn auch so ein bisschen verfolgt, seinen Weg, und wie nimmst du ihn wahr als weiterer junger, talentierter deutscher Trainer?
Also ich habe es natürlich ein Stück weit verfolgt, klar, weil er dann bei St. Pauli war und dann Co-Trainer unter Timo Schulz und da war er natürlich noch nicht so im Fokus, im Rampenlicht. Als er dann Cheftrainer wurde, ist ja ganz klar, dass man es verfolgt, weil er einfach erfolgreich war. Und wenn jemand Erfolg hat, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass dann alle oder mehr Leute schauen und das dann natürlich spannend finden und dann genauer hinschauen. Auch wir hier in Freiburg verfolgen das natürlich. Und ist, glaube ich, kein Zufall, wenn man über so einen längeren Zeitraum erfolgreich ist. Er scheint wahnsinnig ehrgeizig zu sein, akribisch, im Detail gut zu sein. Persönlich kenne ich ihn nicht. Ich habe mich mit Philipp Träume ausgetauscht, weil ich Philipp ja hier noch als Spieler hatte. Wir haben noch zusammengespielt und er war auch sehr, sehr begeistert. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt am Ende kein Zufall oder kein Glück, dass er dann auch ein Angebot aus der Premier League bekommen hat.
Im Sommer 2020 ist ja dann auch Jos Luhukay zwangsweise sozusagen gegangen und dann ist Timo Schulz gekommen. Die Stimmung hat sich damals so nach meinem Empfinden deutlich verbessert wieder, weil doch die Belastung unter Jos Luhukay ziemlich, ziemlich groß war und Schulle dann eine ganz andere Stimmung da reingebracht hat. Wie sehr hat es dich dann geärgert, dass du da nicht mehr dabei sein durftest? Dein Vertrag wurde ja dann im Sommer 2020 nicht verlängert.
Ja, das ist eine gute Frage. Da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man da auch ehrlich drüber spricht. Ich war da schon sehr enttäuscht und verärgert, dass es nicht weiterging, weil es vorab auch anders kommuniziert wurde. Also da war noch nicht ganz klar, noch gar nicht klar, dass Timo Schulz Trainer wird. Klar, der Verein hat sich dann im Sommer umentschieden. So ist es dann manchmal im Fußball. Aber für diesen Augenblick her war ich schon sehr, sehr enttäuscht, weil wir uns einfach als Familie auch in Hamburg wahnsinnig wohlgefühlt haben. Und ich wäre gern noch den ein oder anderen Schritt mitgegangen bei diesem Verein. Aber so ist es dann manchmal im Fußball und die Tür geht zu und dann ging eine andere auf und dann habe ich den Weg nach Freiburg wieder gefunden.
In die alte Heimat sozusagen. Hast dann bei der zweiten Mannschaft gespielt. Vielleicht ein Schritt, wo sich einer oder der andere, eine oder andere denkt, warum macht er das jetzt? Gab es da keine anderen Angebote zu dem Zeitpunkt oder war es ein ganz bewusster Schritt, zurück nach Freiburg zu gehen?
Also erstmal war ich natürlich, wie ich schon gesagt habe, sehr enttäuscht, weil es in Hamburg dann nicht weiterging. Und dann habe ich mir natürlich wahnsinnig viele Gedanken gemacht, weil ich das Beste wollte. Es musste dann passen mit der Familie, ist ja ganz klar. Es musste für mich sportlich passen. Ich habe schon Bundesliga gespielt ein paar Jahre, habe dann Zweitliga-Erfahrung gesammelt und dann, es kam auch ein paar Anfragen, das eine oder andere Angebot, aber das hat dann alles nicht so richtig gepasst. Ich wollte da nicht jetzt durch die dritte Liga taumeln oder jetzt nochmal im Ausland gab's nichts so Richtiges. Und dann kam gleich, als das auch nach außen transferiert wurde, dass ich den Vertrag in St. Pauli nicht verlängern werde oder dass ich keinen neuen Vertrag bekomme, ist der Sportclub Freiburg auf mich zugekommen und wir haben uns dann zusammengesetzt und diese Aufgabe, junge Spieler im Übergangsbereich heranzuführen, als erfahrener Spieler, als Stützenspieler Erfahrung mitzugeben. Das habe ich schon davor, finde ich, als Spieler versucht und hat mir gefallen. Und dann nochmal explizit hier bei der U23, bei dem Verein, bei dem ich selber ausgebildet wurde. Das hat sich einfach super gut angefühlt und da habe ich gesagt, das passt gut. Natürlich mit der Verbindung nach zur Heimat, Familie nicht weit weg, Jungs begleiten, noch nicht als Trainer, als Spieler, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es dann auch danach in die Richtung als Trainer geht. Und das war dann so das Gesamtpaket, das einfach super spannend war. Ich habe damals aber ähnliche Gespräche zum Beispiel auch mit dem HSV geführt, weil die dann auch auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, ey, sowas bräuchten wir auch, bei uns im Verein, klar, das war dann ein bisschen komisch, weil ich einfach St. Pauli auch nicht nur Sympathisant, sondern dann am Ende dann auch Fan war, nachdem ich aufgehört habe und mit diesem Verein einfach so viel verbunden habe. Aber ich habe mich trotzdem auch da dann mit denen zusammengesetzt und mir alles angehört, aber es hat sich dann mit Freiburg einfach richtig angefühlt.
Das ist ja interessant, das war glaube ich noch gar nicht bekannt mit dem HSV, aber das wäre dann auch so ein Schritt, als älterer Spieler in die zweite Mannschaft zu gehen.
Ja, also ich glaube, dass da immer mehr Vereine darauf kommen und sagen, hey, wir wollen Jungs heranführen. Und ich glaube, dass es dann wichtig ist, dass sie immer wieder Orientierung haben. Und Orientierung können natürlich Trainer geben oder ein ganzes Trainerteam, aber auch ältere Spieler. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass in der Kabine das vorgelebt wird, vor dem Training, nach dem Training. Und da kommen, glaube ich, immer mehr auf den Trichter. Und ja, der HSV damals hat bei mir angefragt. Und aber das war dann auch kein Geheimnis. Ich habe dann auch, Oke hat das dann auch mitbekommen und da hat er gesagt, das ist doch kein Problem, da bleibst du in Hamburg, sag auch nicht. Und das war dann, also da wäre jetzt kein böses Blut gewesen. Ich habe mir das überlegt, aber es hat sich mit Freiburg besser angefühlt. Ich hätte mir das auch bei St. Pauli vorstellen können. Aber ja, ich glaube, da sind wir hier in Freiburg dann schon einfach nochmal den einen oder anderen Schritt besser. Und wie ich schon gesagt habe, im Zusammenhang mit Familie, mit Heimat war das dann ganz gut.
Der sportliche Erfolg hat sich dann ja auch sehr schnell eingestellt. Ihr seid ja dann in die dritte Liga aufgestiegen, was ja für eine U23-Mannschaft, für eine zweite Mannschaft eines Bundesligisten nicht selbstverständlich ist. Wie hast du diesen Erfolg dann so spät in deiner Karriere nochmal genießen können?
Ich habe es total genossen mit den Jungs, muss ich sagen. Das waren ja fast nur Junge, wir waren ein, zwei ältere Spieler. Ich war überrascht, welch gute Mannschaft wir dann vorgefunden oder welche ich vorgefunden habe. Da waren, wie gesagt, ganz, ganz viele Junge, die hier selber ausgebildet wurden. Dann so ein paar, wir nennen es hier auch Scouting-Spieler, die einfach dann später dazu kamen im zweiten A-Jugendjahr. Und wir hatten ein unfassbar hohes Niveau. Und Regionalliga ist dann kein Selbstläufer. Wir sind da aber durchmarschiert. Und viele Jungs, die damals da mit mir gespielt haben, die waren schon weit, aber die mussten einfach diese Erfahrung Herrenbereich nochmal machen, wenn ich die aufzähle, Noah Weißhaupt, Bundesligaspieler. Philipp Treu hat damals keine Rolle gespielt, also wirklich keine jetzt Bundesligaspieler. Kilian Sedilia, Bundesligaspieler. Kevin Schade, Premier League-Spieler. Claudio Kammerknecht spielt dritte Liga Dresden, wenn ich jetzt mal aufzähle. Luca Herrmann, zweite Liga. Dino Tempelmann, ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube, bei Schalke noch unter Vertrag. Es sind Conny Faber spielt in St. Gallen in der ersten Liga in der Schweiz. Also es sind fast alle Profis geworden oder ganz, ganz viele. Und das war dann auch kein Zufall. Und es war natürlich für den Verein toll, dass wir es geschafft haben, die Jungs dann auf diese Plattform zu heben, dritte Liga, weil sie da einfach nochmal gegen bessere spielen und ja da einfach nochmal gefordert und ausgebildet werden. Und das war dann schon toll und da habe ich mich sehr gefreut damals, ja.
Ohne, dass das jetzt in Selbstbeweihräucherung ausarten soll, aber wie würdest du denn deine Rolle einschätzen zu der Zeit oder was konntest du mit deiner Erfahrung den jungen Spielern weitergeben?
Ja, ich glaube, ich konnte, wie ich schon angedeutet habe, ich konnte ihnen zeigen, was es bedeutet. Sie sind alle sehr talentiert, aber sie wissen noch gar nicht so recht, was alles zum Profifußball dazugehört. Vorbereitungen, im Training Nachbereitung, mit Situationen umgeben, die sie nicht hatten, also negative Erlebnisse, Drucksituationen. Und da war ich Ansprechpartner, da versuchte ich Ansprechpartner zu sein, war jetzt aber nicht der Oberlehrer und habe gesagt, so wird es gemacht, sondern das war dann einfach situativ, wie es gepasst hat, da bekommt man dann ein Gespür für. Genau, ich war ein ganz normaler Teil dieser Gruppe und das muss ich auch ganz klar sagen, das war nicht nur ich, sondern das waren dann mit.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Dem einen oder anderen erfahrenen Spieler noch und wir hatten ein super Trainerteam. Hat das einfach damals super gepasst und Deswegen waren wir am Ende auch erfolgreich, weil da jeder seinen Beitrag dazu geleistet hat.
Du hast Philipp Treu schon angesprochen, sagt es eben, da hat er am Anfang auch gar keine Rolle gespielt. Als er dann zu St. Pauli gewechselt ist, hast du ihm da zugetraut, dass er sofort Stammspieler wird und jetzt ja auch im Mannschaftsrat ist und eigentlich jetzt auch schon auch in der Bundesliga sein Mann steht und ein ganz wichtiger Spieler ist in der Mannschaft?
Also ich will jetzt nicht klugscheißern, aber ich habe damals schon gesagt, ich bin überzeugt, wissend kann ich es nicht, kann ich in die Glaskugel schauen, aber ich war davon überzeugt und bin es nach wie vor, dass Philipp einfach diese Eigenschaft hat, sich durchzubeißen und auch mal durch Täler zu gehen. Und wenn er dann hinten dran ist, dann wird er so lange gut trainieren und noch besser trainieren, bis er endlich in der Mannschaft ist. Und so war es ja auch. Er hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber seit er dann drin war, muss man sagen, kriegt man ihn dann auch nicht mehr raus. Er ist fit, er ist zum Glück gesund, das kommt auch dazu. Deswegen war es für mich klar, dass er diesen Weg gehen kann. Und er bringt auch von seiner Persönlichkeit einfach sehr, sehr viel mit. Und ich glaube, das tut der Mannschaft vom FC St. Pauli sehr, sehr gut. Und das ist dann auch kein Zufall, dass er Mannschaftsrat ist, dass er diese Leistung bringt, die er jetzt auch bringt. Aber er kommt jetzt natürlich auch in der Bundesliga an seine Grenzen. Und das ist gar kein Problem. Wenn man Grenzen bekommt, dann muss man sie halt wieder hinausschieben. Und ich glaube, da ist Philipp ganz gut drin.
Ein Vorteil für ihn, dass er beide Außenbahnen bespielen kann. Oder ist das möglicherweise irgendwann ein Nachteil, wenn man sozusagen nicht seine eigene, also eine ganz feste Stammposition hat?
Ja, da weiß ich auch nicht, ob was da die richtige Antwort ist, aber du sagst es schon, ich glaube, es kann ein Nachteil sein, dass du halt beides spielen kannst, aber wenn du dann einen Linksfuß hast, der überragende Flanken schlägt, und Philipp schlägt ordentliche Flanken mit links, aber natürlich, weil er Rechtsfuß ist, keine überragenden, dann kann es zum Nachteil ausgelegt werden, kann aber auch Vorteil sein. Ja, das kann man jetzt so und so sehen.
Zu Drittliga-Zeiten hatte die auf jeden Fall in Freiburg auch die Kapitänsrolle abgenommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ihr seid immer noch gut in Kontakt, da gibt es kein böses Blut, schätze ich mal.
Also da muss ich dich korrigieren, Max. Ich war immer Kapitän, aber ich war nicht mehr so oft auf dem Platz. Das heißt, dass Philipp dann immer wieder die Binde getragen hat. Aber der Kapitän, das war immer noch ich. Aber das war dann auch total in Ordnung, weil ich habe dann immer weniger gespielt und dann haben die Jungen mehr Verantwortung übernommen und Philipp dann auch. Und kann gut sein, dass er die Binde getragen hat. Und ja, wir haben jetzt selten Kontakt, muss ich sagen, weil man einfach, jeder ist in seinem Alltag, man schreibt sich dann immer wieder mal oder ich tausche mich dann auch mal mit ihm aus, weil er einfach ein guter Typ ist. Ich freue mich total für ihn und gut, dass du mich daran erinnerst. Ich werde ihn vor Samstag auf jeden Fall noch schreiben und wünsche ihm ein gutes Spiel, aber natürlich keine Punkte.
Wo muss er sich noch verbessern, wenn du ihn so beobachtest? Was fehlt ihm noch?
Ja, also ich würde schon sagen, das Thema Flanken, ich finde, das ist gut, aber ich finde nicht, dass er da sehr gut ist. Spielen ja dann Fünferkette St. Pauli und dann kommt er ja schon auf die Position oder in die Position, um zu flanken. Dann geht es darum, ob St. Pauli das grundsätzlich will, ob sie dann viel Flanken schlagen wollen oder die Box füttern wollen. Aber ich finde, da hat er Potenzial. Sonst finde ich, ist er sehr, sehr griffig im Zweikampf. Wie gesagt, jetzt kommt er natürlich an seine Grenzen, weil jetzt natürlich die Besten der Besten gegen ihn spielen. Aber auch bisher macht das gut. Aber ich will ihm da auch von aus der Ferne keine Tipps geben. Ich glaube, da hat er eine gute Beratung bei St. Pauli und die sehen ihn ja tagtäglich.
Du hast eben schon angesprochen, als du über den Schritt nach Freiburg gesprochen hast, dass es so ein bisschen geplant war, dann auch als Trainer irgendwann einzusteigen im Nachwuchsbereich. So ist es dann ja auch gekommen. Ich glaube, erst als U16 Co-Trainer hast du begonnen, dann nach deiner aktiven Karriere. Also das war von Anfang an schon auch dein Plan, in das Geschäft einzusteigen.
Ja, auf jeden Fall. Also mich hat das schon immer interessiert und ich habe das jetzt aber nie groß rausposaunt. Aber ich habe als Spieler auch schon, ja, oder musste dann als Spieler dann teilweise auch wie ein Trainer dann zum Teil denken, ja, weil ich die körperlichen Voraussetzungen dann vielleicht nicht so hatte wie andere. Hat mich dann schon immer interessiert, um mit Jugendlichen zu arbeiten im Alltag. Das macht mir große Freude und deswegen war das für mich schnell klar, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, hier beim SC Freiburg in die Jugendarbeit reinzuschauen und reinzukommen, dass ich das machen möchte. Und das hat sich dann gleich von Anfang an gut angefühlt und dann auch ergeben. Und deswegen passt das sehr, sehr gut.
Du hast halt Co-Trainer bei der U16 begonnen. Mittlerweile bist du Verbindungstrainer in der U23. Also heißt es, was macht der Verbindungstrainer? Was ist die wesentliche Aufgabe?
Ja, wie der Name schon sagt, versuche ich Verbindungen zu schaffen zwischen, ich bin Verbindungstrainer zwischen der U19 oder 23. Mein Verbindungskollege, der Felix Roth, ist U23 zu den Profis. Und genau, wir begleiten die Jungs wie alle anderen Trainer auch hier. Nochmal aber individueller. Wir versuchen sie, ihre Potenziale auszuschöpfen. Und genau, ich bin dann, wie ich schon gesagt habe, bei der U19, U23 dabei und versuche dann, die Jungs, die dann oben anklopfen, die es einfach gut machen, den Mannschaftstrainern dann, ja, tagtäglich, nicht vorzuschlagen, aber immer wieder zu sagen, hey, habt da ein Auge drauf, weil die Mannschaftstrainer einfach, das muss man sagen, die haben im Alltag einfach natürlich das Wochenende im Blick, das Ergebnis im Blick und wir sagen, die persönliche Entwicklung, die individuelle Entwicklung ist sehr, sehr wichtig und die ist bei dem, das ist total unterschiedlich und der eine braucht ein bisschen länger Zeit und der andere braucht einen Schritt, der kann schon U23 trainieren, auch wenn er noch U19 ist. Und da versuche ich mit dem Wissen, das ich mir ja angeeignet habe, mit der Erfahrung als Spieler und alles im Team natürlich, ja, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit die Jungs bestmöglich gefördert werden. Und das kann vielleicht mal mit einem Beispiel, wenn ein U19-Spieler das einfach sehr, sehr gut macht, dann soll er die Möglichkeit bekommen, unter der Woche vielleicht zweimal bei der U23 mitzutrainieren, weil er da einfach nochmal anders gefördert wird und auch gefordert wird. Und das ist dann persönliche Entwicklung. Und da habe ich einfach das Ganze im Blick oder versucht, das im Blick zu haben und machen viel mit Videoanalysen hier. Das machen aber alle Trainer. Und ja, versuchen sie da bestmöglich auf ihrem Weg dann zu begleiten.
Klingt so ein
bisschen. Siehst du, dass es kein Abstieg mehr gibt für die Nachwuchsleistungsmannschaften U19, U17 in den Ligen, wenn sie vom Profiverein kommen?
Also grundsätzlich finde ich es gut, wenn die NLZs, wenn da nicht mehr die Mannschaften absteigen können. Ich finde, es hat sich gar nicht so viel verändert, weil die Jungs und die Mannschaften, die wollen am Wochenende gewinnen.
Ja.
Unsere Jungs wollen unter die ersten drei kommen, weil dann kommen sie in den A-Top. Und dann spielen sie nochmal gegen bessere Mannschaften. Deswegen, ich weiß gar nicht, das ist ja jetzt auch noch relativ neu, ich weiß gar nicht, ob sich da auf Strecke so wahnsinnig viel verändert. Weil die Mannschaftstrainer, die wollen nach wie vor Erfolg haben. Sehr klar. Und individuelle Entwicklung hängt ja damit auch zusammen. Wenn sie sich gut entwickeln, dann sind sie auch in der Mannschaft am Ende stärker und dann werden sie am Wochenende auch stärker sein. Deswegen, ja, ich bin selber mal gespannt, ich werde es beobachten, aber kein Abstieg ist schon mal gut, weil ich glaube schon, dass dann vielleicht der eine oder andere Trainer dann weiß, er kann den Fußball spielen lassen und muss sich nicht hinten reinstellen, weil er jetzt unbedingt dieses 1-1 braucht und dann bolzen sie nur noch die Bälle nach vorne. Das kann schon ein Vorteil sein.
Es gibt ja generell gerade einige Veränderungen so im Nachwuchsleistungsbereich. Bei St. Pauli ist es zum Beispiel so jetzt der Fall, dass der Verein nicht mehr mit Beratern zusammenarbeiten möchte. Ich glaube, in Freiburg macht ihr das noch. Aber wie siehst du so generell dieses Thema Druck im NLZ-Bereich? Und ist Druck nicht manchmal auch gar nicht so schlecht, um sich eben auf schwierigere Situationen als Profi dann vorzubereiten?
Ja, du hast ja selber schon ganz viel gesagt. Ich glaube, Druck gehört ein Stück weit dazu, wie du es gesagt hast, wenn sie dann später im Leistungsbereich, auf höchstem Leistungsbereich sind. Da müssen sie ja darauf vorbereitet werden, weil es sie dann erwartet. Jeden Tag Druck und jeden Tag sozusagen ja das Messer an der Kehle, jetzt mal übertrieben gesagt, ist, glaube ich, auch nicht förderlich für die Entwicklung. Es muss dann einfach ein guter Mix sein. Und ich glaube, die Jungs die machen sich den Druck schon selber, weil sie sind schon mit den Talentiertesten zusammen. Und ja, ich glaube, dann ist es natürlich, die sind eh motiviert und die geben eh Gas. Bei dem einen oder anderen muss man vielleicht ein bisschen mehr Druck dahinter sein. Man hat ja dann immer noch mal den Vorteil bei Jugendspielern, dass sie die Schule haben. Und das sehen wir so in Freiburg, dass wir einfach ganz klar sagen, die Schule muss laufen. Und wenn die nicht läuft, dann hast du natürlich dieses Druckmittel, ne? Wenn du ihnen den Fußball wegnimmst, dann sind sie nicht so gut drauf. Das ist ja das, was sie am Ende wollen. Und wenn sie dann aber eben angenommen, sie sind dann in der Schule gar nicht bereit, es muss ja nicht jeder ein Einsatzschüler sein, aber gar nicht bereit, Gas zu geben oder ja da auch Bereitschaft zu zeigen, dann kannst du natürlich sagen, dann wirst du am Wochenende natürlich auch Schwierigkeiten haben, überhaupt zu spielen, weil es ist eine Grundvoraussetzung und ich glaube, da kannst du natürlich viel mitspielen. Aber ich glaube, insgesamt ist das auf jeden Fall Thema und wir besprechen das auch intern immer wieder, was da das Beste ist. Ich weiß nicht, ob es da eine 1A-Lösung gibt, aber ja, das muss auf jeden Fall besprochen werden und ich glaube, dass der Druck nicht weniger wird. Was da aber das Beste ist, da muss man, glaube ich, dann auch jeden individuell betrachten.
Der SC Freiburg war in den vergangenen etlichen Jahren untrennbar verbunden mit dem Namen und mit dem Trainer Christian Streich, den du sicherlich ja auch gut kennengelernt hast. Was hast du von ihm lernen können?
Von Christian konnte ich schon sehr, sehr viel lernen. Also er war damals mein Jugendtrainer und das war dann schon so eine Zeit mit, ja, da müsste ich weit ausholen, das will ich jetzt gar nicht, aber ich würde sagen, wir waren fußballerisch waren wir schon Vorreiter, würde ich sagen, damals, zu damaliger Zeit, mit so ein einfaches Thema mit Schulterblick im Mittelfeld. Heutzutage macht das jeder und da waren wir einfach gut so im Detail schon, da war er schon gut im Detail und er hatte eine gute Schärfe. Er war sehr streng, aber er konnte das sein, weil er diesen Zugang zu uns als Spieler hatte. Mhm. Und genau, du bist einfach gerne ins Training gekommen, hast ja viel lernen können und da war auch Druck auf dem Kessel. Also er hat Druck gemacht, aber so Druck, dass du dann trotzdem gerne gekommen bist und dass du dich dann trotzdem entwickelt hast. Ja. Er hat nicht gesagt, wenn du es nicht machst, dann ist scheiße, sondern er hat gesagt, versuch das umzusetzen und wenn es nicht ging, dann hat er dich im Detail gecoacht und hat gesagt, was besser werden muss und das war damals schon gut und angenehmer, sehr, sehr angenehmer Mensch und klar, wenn man dann einen Trainer hat, bei dem man dann viel spielt, das ist ja dann auch zwangsläufig so, dass man den gut findet und ich konnte sehr, sehr viel bei ihm mitnehmen, ja.
Jetzt im Nachhinein, als er seine Karriere beendet hat, als Trainer, hatte ich das Gefühl, dass es fast so ein bisschen unterging, dass er einfach fachlich sehr gut ist. Alle haben immer davon gesprochen, wie kultig und lustige Sprüche und Pressekonferenzen und mit seinem Akzent und so weiter. Aber dieses Fußballerische, was du eben angesprochen hast, das geht fast so ein bisschen unter, hat man das Gefühl, oder?
Ja, das kann sein. In der Öffentlichkeit kann das schon sein, dass das vielleicht manchmal ein bisschen untergeht. Aber alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder die Spieler, die würden das bestätigen. Aber ich glaube auch, seine große Stärke ist auch, dieser Zugang zu jedem Einzelnen zu bekommen. Er interessiert sich für dich, nicht nur als Fußballer, sondern eben als Mensch. Und weil du gesagt hast am Anfang, also seine Trainerkarriere beendet hat, ich bin gespannt. Weiß nicht, ob er sie schon beendet hat. Ich bin gespannt, was die Zukunft bei ihm auch noch bringt.
Seid ihr noch in Kontakt oder hast du da schon geheime Insider-Infos für uns, wo es dann für ihn weitergeht?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, er freut sich jetzt, dass er eine Pause mehr machen kann. Er war ja durchgängig Trainer und das tut ihm ja dann auch mal gut. Ich habe überhaupt keine Informationen. Ich sehe ihn immer wieder, weil wir in der ähnlichen Ecke wohnen. Ich sehe ihn immer wieder mal auf dem Fahrrad und dann spricht man kurz, aber jetzt nicht, wie es bei ihm weitergeht.
Ja. Der jetzige Freiburger Bundesliga-Trainer Julian Schuster war ja auch mal Verbindungstrainer. Man könnte ja vermuten, dass das sozusagen auch für dich ein möglicher Karriereplan ist. Ist das für dich das Ziel, auch mal Bundesliga-Trainer zu werden?
Auf die Frage habe ich gewartet. Genau. nein, ich hab keinen Karriereplan. Wirklich nicht. Ich bin im Moment so dankbar und glücklich, dass ich diesen coolen Posten habe, im Übergangsbereich zu arbeiten. Ich kann mir total gut vorstellen, mal irgendwann eine Mannschaft zu trainieren. Da mache ich keinen Hehl draus. Genau, vielleicht den FC St. Pauli. Nein, ja. Im Ernst, das ist kein Plan oder kein... Ich hab da keine Vision. bin jetzt auch erst seit 2 Jahren Trainer. Ich freue mich total für den Julian, dass er nach dieser Zeit als Verbindungstrainer, wo ich auch von ihm viel mitnehmen konnte, freue ich mich total für ihn, dass er ja der Nachfolger von Christian ist, weil ich finde, das passt perfekt. Er war sein verlängerter Arm auf dem Feld und dann nachher auch sein Trainerkollege als Verbindungstrainer. Deswegen passt es gut und ich freue mich für ihn auch, weil wir privat sehr, sehr gut befreundet sind, dass er einfach einen erfolgreichen Start bisher hatte.
Wie sieht's denn gerade bei dir aus mit den Lizenzen? Bist du fleißig dabei? Bist du schon fast durch, bald durch? Wie sieht's da aus?
Auch da versuche ich mir keinen Druck zu machen. Ich habe die B-Plus-Lizenz. Klar, ich werde dann den Arschstein irgendwann in Angriff nehmen, aber auch da muss ich schauen, wann es am besten passt. Und habe da jetzt keinen Druck. Jetzt sind wir wieder beim Thema Druck, den ich mir täglich mache. Ich muss jetzt den Schein haben, damit ich dann einen Schritt vorangehen kann.
Inwiefern hilft es dir in der Zusammenarbeit mit den ganz jungen Leuten, dass du vor nicht so langer Zeit auch noch selber gekickt hast, noch selber auf dem Platz gestanden hast? Ist das Verständnis für die Jungs?
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Größer oder ist das jetzt auch schon wieder eine komplett andere Generation?
Ja, gute Frage. Ich glaube, so ein Teil, also so bei ein paar Jungen, Spielern, die jetzt so aus der U17 kommen, das ist ja dann 2007, 2008, die habe ich manchmal das Gefühl, die kennen dann unsere Profis, die älteren Profis dann gar nicht alle, weil die sich mit Mbappé und nur mit den Superstars beschäftigen. Und dann geht es natürlich auch als Trainer um Akzeptanz. Und ich bin noch, sagen wir so, ich bin technisch noch ganz fit, deswegen muss ich immer wieder mal was vormachen oder darf was vormachen. Und wenn es dann gut klappt, dann sagen sie, oh, der kann ja auch ganz gut kicken, deswegen das hilft. Aber die erzählen ja dann auch nicht, wie es früher war, das ist jetzt eine andere Zeit. Mhm. Aber es geht schnell. Wie gesagt, vor ein paar Jahren aufgehört. Es geht so ratzfatz und es ist eine neue Generation, deswegen ist es so ein Mix.
Aber auch was das Interessen angeht, Musikgeschmack angeht zum Beispiel, glaube ich auch, ne, oder sowas, ne, und
ja,
Freizeitverhalten, ne?
Ja, genau. Ich habe auch schon überlegt, ich sollte mir eigentlich den Instagram-Account mal anlegen, weil dann kann ich dann bei ein paar Sachen auch mitreden, habe ich jetzt nicht. Aber ich finde trotzdem, ich bin jetzt nicht alt, muss ich einfach immer wieder in die Situation reinversetzen, für die Jungs interessieren und dann bekommt man einen guten Zugang und dann nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb und dann passt das auch gut mit den Jungs.
Aber die ganz Jungen wissen schon, dass du mal auch Profifußballer warst oder fragen die, wer ist denn dieser Johannes?
Also die U19-Jungs, die wissen das, aber das müssen sie auch gar nicht wissen. Aber wie gesagt, dann spiele ich halt mal 5 gegen 5 mit, dann ist es nicht so verkehrt. Und dann fragen mich der ein oder andere vielleicht mal, beziehungsweise ich mach ihnen dann noch was vor oder so. Und dann merken sie, okay, der hat bestimmt auch mal Fußball gespielt. Aber um das geht's gar nicht. Ich habe Freude daran, wenn ich dann ab und zu mal mitkicken darf. Die müssten ja nicht wissen, wie lang welcher Trainer irgendwo gespielt hat.
Wie nennen die Spieler dich? Wie lässt du dich von ihnen nennen? Auch Flummi noch oder Johannes
Nee,
oder Trainer oder?
die dürfen alle Flummi sagen.
Okay.
Fühle ich mich ja auch am besten mit.
Ja.
Autorität entwickelt sich ja auch nicht über den Namen in erster Linie, sondern fachliche Kompetenz,
Ja.
ja.
Ja, ich denke auch, das ist gut so. Das würde mich auch nicht wohl dabei fühlen, wenn sie mich mit Herr Flum oder Trainer ansprechen. Das hat dann so eine, gleich so eine Distanz.
Im Umfeld von St. Pauli, ich weiß nicht, wie weit man das in Freiburg verfolgt, wird gerade ziemlich stark auch unter den Fans über das System diskutiert und St. Pauli ist ja mit einer krassen Ballbesitztaktik 3-4-3 unter Hürzeler aufgestiegen, hat es dann eigentlich im Sommer einmal komplett umgedreht, 3-5-2 eher hinten rein oder sich hinten sicher stehen, Umschaltfußball, hohe Intensität, so ein bisschen diese RB-Schule auch hat Alex Bessin reingebracht. Dadurch sind Elias Saad und oder Odadapo Afolayan erstmal auf die Bank gewandert. Jetzt, gegen Leipzig haben sie zum ersten Mal wieder von Anfang an gespielt. Hast du auch so, ich sag's mal, Probleme oder kannst du dich in Trainer reinversetzen, die so ein bisschen zwischen System stehen und lässt man den besten Spieler oder das beste System spielen und diese ganzen Überlegungen?
Ja, absolut. Also ich glaube, ihr Journalisten in Hamburg, ihr werdet ja sowieso fachsimpeln vor jedem und nach jedem Spiel. Und ihr kennt ja die Trainer und deswegen kann ich euch da verstehen. Und ich kann auch die Spieler ein Stück weit verstehen, weil sie jetzt einfach noch diesen Stil von Fabian Hürzler so in sich tragen, würde ich jetzt sagen, und den immer wieder bereit haben. Das braucht einfach Zeit. Ich glaube, es ist für Alexander Blessin auch gar nicht so einfach, weil er ja jetzt der Nachfolger von Fabian Hürzler ist und dann einfach nochmal eine Liga drüber. Du hast einfach viel bessere Gegner. Deswegen, ich bin natürlich im Alltag nicht dabei. Ich weiß nicht, was sie inhaltlich trainieren. Aber ich glaube, jetzt das letzte Spiel, das habe ich mir wirklich zufälligerweise 90 Minuten angeschaut und ich glaube, das hat dann gezeigt, dass ja mit altem System, aber trotzdem der Handschrift von Alexander Blessin, man erfolgreich sein kann. Ich glaube, es geht ganz viel um Intensität, dass sie die hinbekommen über 90 Minuten. Ich glaube, St. Pauli muss an der Kante spielen, also immer am Anschlag, weil sonst wird es in der Bundesliga schwierig, weil sie individuell natürlich dann nicht besser sind als die anderen. Das ist ja ganz klar. Und ich glaube, das ist dann manchmal systemunabhängig, aber ja, ich glaube, das werden sie beim Sie sagen, Pauli an der Kollerstraße tagtäglich besprechen, was am besten ist. Und ja, es braucht einfach ein bisschen Zeit, wenn ein neuer Trainer da ist.
Die Freiburger Trainer, da gab es ja vor Christian Streich auch große Namen. Ich denke an Volker Finke. Wie sehr haben diese Trainer den Verein geprägt und waren auch letztlich dafür verantwortlich, dass sich dieser, ja, sag mal, gar nicht mal so große Club dann doch so stark jetzt im Profifußball in der Bundesliga etabliert hat, bis hin zum internationalen Geschäft. Also nochmal, was für einen Einfluss hatten die? Und auch die Tatsache, dass man an Christian Streich festgehalten hat, als die Mannschaft mal abgestiegen war und dann ja direkt wieder aufgestiegen ist.
Ja, ich glaube, diese Personen haben einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Entwicklung unseres Vereins. Und ich glaube, das kann man nicht hoch genug anrechnen, was Volker Finke damals dann auch mit der Fußballschule hier ins Leben gerufen hat. Christian Streich hat es ja dann 1:1 übernommen und gelebt tagtäglich und genau dann auch mit Robin Dutt eine gute Zeit gehabt. Und jetzt Julian, der einfach schon lange im Verein ist, diese DNA wird einfach weitergegeben und uns hilft natürlich wahnsinnig, dass wir eine Kontinuität haben und dass wir einfach auch Ruhe haben im Verein und auch drumherum. Wir haben kein kritisches Hamburger Abendblatt, das jeden Tag schreibt. Nein, im Ernst, aber wir haben ja wenig, wenig Presse und das hilft natürlich, dass wir einfach Ruhe haben.
Man hört ja immer wieder von dieser Freiburger Fußballschule und Erfolgsrezept. Und in Hamburg kann man sich gar nicht so viel darunter vorstellen, was denn da so großartig anders gemacht wird im Vergleich zu anderen NLZs. Du bist mittendrin. Kannst du das irgendwie mal beschreiben?
Jetzt soll ich uns hier
Genau.
lobpreisen und sagen, was wir Tolles machen. Ich muss dazu sagen, ich weiß ja gar nicht, wie es in den anderen NLZs stattfindet. Ich persönlich glaube, also, dass wir es einfach hinbekommen, dass wir eine Kultur im Verein haben, wo jeder akzeptiert wird und wo es ein Miteinander ist. Und bei uns ist es nicht anders als bei den anderen, dass alle Trainer erfolgreich bzw. ehrgeizig sind und jeder darf seine Schritte gehen, aber es ist immer ein Wir, es ist immer ein Gemeinsam. Und das kriegen wir hin und es kriegt die sportliche Leitung einfach Jahr für Jahr hin, dass wir Leute anstellen, die diese Kultur leben. Und ich glaube, Kultur ist ein ganz, ganz großes Stichwort bei uns. Das kriegen wir hin. Ich glaube, das ist bei anderen Vereinen dann nicht so sehr und will es aber gar nicht werten oder kann es auch nicht beurteilen. Ich glaube, es sind zu viele Wechsel und dann fällt es Vereinen schwer, eine Strategie bzw. eine Linie länger zu verfolgen. Und das kriegen wir gut hin. Und ja, also bei uns, das muss man auch dazu sagen, wir haben damals diese Fußballschule, da war ich selber noch Fußballschüler, also da war ich C-Jugendspieler, da wurde die ins Leben gerufen, waren wir die Ersten. Mittlerweile sind wir natürlich von der Struktur her überholt worden. Ne? Es gibt einfach viele NLZs, die viel größere Komplexe haben, die viel größere, also Gebäude meine ich, und mehr Plätze haben. Ich glaube nicht, dass wir da besser sind und die Jungs haben jetzt auch nicht brutales Sonderprogramm, weil wir wollen auch, dass sie einfach normale Schüler sein dürfen und auch sollen. Sie sollen zur Schule gehen vormittags, nachmittags geht es zum Training. Kann natürlich sein, sie bekommen dann mal einen Vormittag frei, wenn sie dann ein Sonderprogramm, Techniktraining oder was auch immer haben, dann bekommen sie frei. Aber auch nur, wenn die Schule läuft. Also da sind wir dann echt straight und ganz klar sagen wir, Schule geht vor. Und dann kommt der Fußball. Aber ich finde, das eine beißt das andere nicht. Wenn die Schule läuft, kann es im Fußball dann erst recht laufen und die haben genug Zeit auf dem Fußballplatz und die haben auch noch genug Zeit, einfach jugendlich zu sein. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Da sind wir wieder beim Thema Druck. Sie machen sich täglich den Druck, sie haben Druck in der Schule, im Fußball. Es ist einfach wichtig, dass sie auch gute Leute, Pädagogen und alle, die da dazugehören hier in der Fußballschule, dabei haben, dass sie einfach wissen, ey, sie dürfen einfach auch ganz normal wie die anderen sein, sie dürfen mal ausgehen. Es muss sich nicht alles im Fußball drehen. Ich glaube, das kriegen wir durch ein gutes Miteinander und durch diese Kultur, die vorgelebt wird seit Jahren, einfach sehr, sehr gut hin.
Wo du gerade erzählt hast, dass es alles eine kleine Nummer kleiner ist in Freiburg. Ich hatte gestern tatsächlich mit Philipp Treu auch darüber gesprochen, der einmal in der B-Jugend in Leipzig war und dann nach Freiburg gewechselt ist, jemals im Internat gelebt hat. In Leipzig sind 50 Plätze und in Freiburg sind 10, meinte er, glaube ich.
Wir sind, glaube ich, 16 Jungs wohnen mittlerweile im Internat, aber okay, sind ja dann eben, wie du sagst, 50 und 16 ist ja dann schon nochmal Riesenunterschied.
Also einfach eine Spur familiärer, kann man das auch so sagen, dass man sich einfach wohlfühlt, was ja auch enorm wichtig ist in der Entwicklung?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass man bei uns sich wohlfühlen kann, genau, weil wir eine familiäre Atmosphäre haben. Die anderen NLZs, ich kann es nicht beurteilen, will ich auch gar nicht. Ich kann ja auch sein, man kann bei RB mit 50 kann es auch familiär sein, aber ich glaube, das hängt halt damit zusammen, welche Menschen machen es wie und bei uns machen es die Leute gut und deswegen können sich die Jungs wohlfühlen. Wie es anderswo ist, kann ich nicht beurteilen.
Beim FC St. Pauli fiebert man dem ja sozusagen entgegen oder hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur zu Besuch in der Bundesliga zu bleiben, wie das in all den Jahren meistens vorher der Fall war. Der längste Aufenthalt waren 3 Jahre, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Und man wird immer wieder auch der SC Freiburg als Vorbild genannt, dass man ja eine vielleicht ähnliche Struktur wie dieser SC Freiburg hat und eben nicht wie Bayern München oder Borussia Dortmund und man es sozusagen sich Freiburg als Vorbild nehmen kann, um sich dann auch in der Bundesliga zu etablieren. Aus deiner Sicht, was fehlt dem FC St. Pauli noch im Vergleich zum SC Freiburg?
Oh, das ist extrem schwer für mich zu beurteilen, was dem FC St. Pauli noch fehlt. Also ich muss sagen, wenn man die letzten Jahre beurteilt und anschaut, dann ist eine stetige Weiterentwicklung einfach ersichtlich und das spricht für den Verein. Deswegen ist man jetzt in der Bundesliga völlig zu Recht. Ich traue diesem Verein, also dem FC St. Pauli, absolut zu, drin zu bleiben, weil ich glaube, sie können 3 Mannschaften hinter sich lassen. Ist ja schön, wenn sie sagen, sie nehmen sich den SC Freiburg als Vorbild. Es hängt mit Personen ab. Es sind natürlich andere Strukturen beim FC St. Pauli, aber ich finde, dass sie auf sehr, sehr gutem Weg sind. Das ist jetzt sehr oberflächlich gesagt von mir, aber vielleicht, wenn man bedenkt, dass man eine Stadt hat mit fast 2 Millionen Einwohnern, würde ich sagen, ist es schon möglich oder sollte es möglich sein, dass man immer wieder auch Jungs rausbekommt aus der eigenen Akademie, die man ausbildet. Der Sprung nach oben ist natürlich hoch, die dann vielleicht in der Regionalliga beim FC St. Pauli bei der zweiten Mannschaft Erfahrung sammeln, hochgehen und dann die dann weiterverkauft. Das ist ja auch bei uns so, davon leben wir auch. Wir sind ein Ausbildungsverein, auch wenn wir mittlerweile auf hohem Bundesliga-Niveau sind, aber wir sind ja trotzdem noch ein Ausbildungsverein. Bei uns spielen wahnsinnig viele, die selber ausgebildet wurden und das kann man vielleicht ja versuchen zu leben, aber das ist natürlich jetzt, wie ich schon gesagt habe, jetzt einfach wieder dahingesagt. Ja, da braucht es, denke ich, einen klaren Plan, eine Strategie. Und man hat natürlich hier den Vorteil, weil wir einfach keine unmittelbaren Gegner direkt um die Ecke haben. Ne? Also VfB Stuttgart ist jetzt 200 Kilometer entfernt, Rhein-Main-Gebiet, die ist ein bisschen weiter weg. Klar, wir haben die Schweiz nebenan, wo natürlich auch spannende Vereine sind. Aber ihr in Hamburg habt halt das Problem, dass ja im Volksbank ja auch noch ein Verein ist, der dann immer wieder Jungs abgreift, ist da nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, da kann man sich vielleicht orientieren, dass man das mehr mit aufgreift. Weiß jetzt aber auch gar nicht, ich sage das jetzt einfach mal so, denn ich weiß gar nicht, wer bei St. Pauli jetzt aus der eigenen Jugend stammt. Das kann ich gar nicht, kann ich jetzt gar nicht so sagen, ob jetzt im Kader welche sind aus der eigenen Jugend. Es müssen ja welche sein. Es gibt ja, glaube ich, eine Vorgabe, wie viele Spieler, glaube ich, aus der eigenen Jugend dabei sind. Aber ich weiß nicht, aber wie viele kommen am Ende zum Einsatz? Ich glaube, da hat man noch Luft nach oben.
Das ist natürlich immer nicht ganz einfach, gerade so im ersten Bundesliga-Jahr, wo natürlich erstmal der Fokus auf den Klassenerhalt gelegt wird und dann im Zweifel doch eher der externe Profi den Vorzug erhält als das Nachwuchstalent. Das kann man sich dann vielleicht erst...
Es sei denn, sie sind so gut in der Jugend oder werden sehr gut ausgebildet, dass sie halt dann oben schon mitspielen können. Aber klar, das ist für uns auch die Schwierigkeit, weil wir mittlerweile die Messlatte so hoch haben, dass sie sehr, sehr gut sind, aber Bundesliga spielen ist noch was anderes. Und da versuchen wir, sie so gut auszubilden, das versuchen wir tagtäglich, dass sie so gut sind, dass sie drüben mithalten können bei den Profis. Aber wie gesagt, das ist leicht gesagt. Schwer umgesetzt.
Aber wir hören trotzdem raus, du traust St. Pauli durchaus zu, die Klasse zu halten in dieser Saison. Gerne auch erst mit Punkten nach Sonnabend.
Ich traue ihnen absolut zu, die Klasse zu halten. Bin sogar davon überzeugt, weil sie gute Charaktere in der Mannschaft haben, weil sie jetzt eine Gruppe haben, auch so mit Führungsspielern, die schon länger dabei sind. Und dann glaube ich auch, dass der Verein, oder ich hoffe, dass der Verein Ruhe bewahrt, wenn es mal nicht läuft, weil am Wochenende gibt es, wie ich schon gesagt habe, keine Punkte hier nach Freiburg. Da hat man immer noch einen. Aber die werden über kontinuierliche gute Arbeit, werden sie ihre Punkte einheimsen. Es wird nicht einfach. Aber ich bin überzeugt, dass sie drei Mannschaften hinter sich lassen können, ja.
Wir werden das verfolgen. Wie gesagt, Rupert auch in Freiburg, auch wenn es dann aus seiner Sicht nicht so erfolgreich wird für St. Pauli. Johannes, dir erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns hier 48 Minuten lang zu sprechen. War sehr interessant. Vielen Dank für die Einblicke.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch euch für die Einladung und ganz liebe Grüße nach Hamburg.
Ja, vielen Dank und tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.